Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Ja, hallo, herzlich willkommen bei Plus Eins. Ich bin Katja Bigalke und hier wird es heute, so viel sei jetzt schon mal verraten, an einigen Stellen um das Thema Verwandtschaft gehen. Das ist jetzt erstmal nicht so verwunderlich in einer Sendung, die sich ja dem Zwischenmenschlichen gewidmet hat. Aber die Wege, auf denen Verwandtschaften entstehen, die können ja mitunter doch sehr abenteuerlich sein.
Der eine Professor in der Klinik hatte mir hinterher gesagt, als ich in meinem Bett wieder lag, es ging alles gut, wir haben genug mengenmäßig kriegen können und das ist schon im Flugzeug auf dem Weg nach Dallas. Das war das Einzige, was ich dort erfahren habe. Ob es jemandem geholfen hat oder nicht, weiß man nicht.
James Chippendale und Klaus Kaiser sind über eine Knochenmarkspende zu Blutsbrüdern geworden. So bezeichnen sie sich mittlerweile nämlich. Und mehr dazu erfahren Sie später in der langen Geschichte, die ja in keiner Plus-1-Ausgabe fehlen darf. Genauso wenig im Übrigen wie ein Gast. Und der bist heute du, Gerd Brendel, Freund, Kollege und Mensch. Und da werden wir wieder beim Thema mit einer ganz großen und wichtigen Wahlverwandtschaft. Gerd, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen soll. Also ich bin natürlich gespannt und ist ja immer so ein Ding, irgendwie dieses Private öffentlich zu machen. Ich weiß, ich meine, das Private ist politisch und alles andere, aber trotzdem.
Du kriegst das hin, auf jeden Fall.
Ich hoffe, du stellst die richtigen Fragen, die mir gestatten, dann auch richtige Antworten zu geben.
Wart's mal ab.
Wobei, es gibt ja keine richtigen Antworten.
Gerd, vielleicht erstmal ganz kurz, bevor wir schon in die Fragen einsteigen. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ich denke, fast so über 20 Jahre, würde ich denken. Und von diesen 20 Jahren haben wir
nicht
über... Ach, Gerd. Und von diesen über 20 Jahren, die wir uns kennen, haben wir über 10 Jahre zusammen mal einen Podcast gemacht. Zu einer Zeit, muss man sagen, als noch niemand wirklich Podcasts gehört hat oder nur ganz wenige Menschen. Und über diese Zeit haben wir uns tatsächlich einmal die Woche getroffen an einem Küchentisch. Und so habe ich dich immer besser kennengelernt. Und das Lustige bei dir ist natürlich, wenn man dich kennenlernt, dann lernt man irgendwann auch deinen Freundeskreis und eine ganze Menge Menschen kennen, weil du eben auch ein sehr gastfreundlicher Mensch bist und man oft bei dir ist und da immer andere Menschen sind. Und du bezeichnest ja einen Teil dieser Menschen, die du kennst, als Wahlverwandtschaft. Ich gehöre nicht dazu, obwohl ich zu deinem Weihnachtsessen eingeladen bin, muss ich mal sagen. Aber mich würde mal interessieren, wo ist denn für dich der Unterschied zwischen, sagen wir mal, einem besten Freund und einem Wahlverwandten?
Naja, bester Freund und Wahlverwandt, das ist schon identisch. Also es geht letztendlich, weil ich auch schon älter bin, wann werden Freunde zu Zeugen der eigenen Vergangenheit, der eigenen Niederlagen, der eigenen Erfolge, aber auch eher der Niederlagen, also eher so der Schattenseiten, der dunklen Seiten. Und wenn man sich irgendwann hinsetzt am Küchentisch und dann fangen an so Geschichten und Erinnerungen hochzukommen, so, wann war das, wo saßen wir, bei welcher Party war das oder bei welchem Picknick war das? Und dann entsteht so ein Dome of Love, wie das ein wahlverwandter Freund immer so gut nennt. Da sind dann natürlich noch andere Dinge im Spiel. Und das ist dann sozusagen so ein Dome, so ein Gehäuse.
Nur positive Gefühle.
Nicht nur positiv, überhaupt nicht nur positiv. Es ist vor allen Dingen erinnerte Gefühle, es ist vor allen Dingen Geschichte.
Also wenn man zusammen einen langen Weg gegangen ist,
ja,
dann wird man zum Verwandten?
Und wenn dann irgendwann der Punkt ist, wo man sagt, ich werde den auch nicht mehr los und der wird mich nicht mehr los. Also wie bei Verwandten, da gibt es halt irgendwie diesen Cousin, da gibt es halt diese alte Tante, dieser alte Onkel, der ist einfach da. Und ich finde diese neuen Wahlverwandten nicht mehr. Ich bin jetzt so alt, ich finde nicht mehr diese Menschen, mit denen ich 20, 10, vielleicht sogar 30 Jahre meines Lebens geteilt habe.
Das heißt, einen Schlussstrich unter Wahlverwandtschaften kann man nicht ziehen. Oder wie?
Wie meinst du Schlussstrich?
Ja, dass man sagt, das beende ich jetzt. Mit dir will ich nichts mehr zu tun
haben.
Das
wird verdammt schwierig. Also es gibt natürlich Kränkung, Enttäuschung. Es gibt auch Entfremdung. Aber dieser Moment von Entfremdung, wie bei Liebesbeziehungen, dass man sich einfach auseinanderlebt. Ich glaube, das gibt es bei diesen langjährigen Freundschaften nicht mehr.
Das klingt ja erstmal sehr zauberhaft. Ne? Das sind also Verwandte, die man sich quasi ausgesucht hat, die also bestenfalls gut zu seinem Leben passen.
Und wo man sich dann nicht mehr aussuchen kann, sich von denen wieder zu distanzieren.
Das heißt, es geht auch mit Pflichten einher. Also man hat dann auch diesen Menschen gegenüber Verpflichtungen, kann bestimmte Dinge auch nicht einfach absagen.
Ja, das stimmt. Also man sagt, die sind für einen da. Die passen auf. Also ich habe einen Freund, von dem würde ich sagen, der ist mir gegenüber loyaler als ich mir selbst gegenüber. Ja, der sitzt dann da und denkt, ey, also mit dem hast du jetzt nichts mehr zu tun. Der tut dir nicht gut. Ja, der hat dich da und da und da irgendwie im Stich gelassen. Ne?
Und warum würdest du sagen, hast du überhaupt so eine Sehnsucht danach, einen Kreis von Wahlverwandten um dich herum zu haben?
Naja, weil ich aus so einer vollkommen dysfunktionalen irgendwie Drei-Personen-Familie komme. Also Eltern, Einzelkind. Weil auch vielleicht ich so ein bisschen, also so irgendwann gemerkt habe, dass ich die Sehnsucht meines Vaters nach einem Wahlverwandten, guten Freund, die er sozusagen durch sein ganzes Leben getragen hat, so fortsetze. Ja, das ist wie so, auch so ein Erbe meines Vaters.
Du hast dann eine Aufgabe übernommen.
Ja.
Okay, aber du hast sie schon internalisiert. Es ist schon auch zu deiner Aufgabe geworden.
Ja, und es ist ja keine Aufgabe, sondern das ist sozusagen mein Leben. Ne? Also, weil die sind halt da. Und ich bin da. Und das ist so dieses, man sitzt zusammen und langweilt sich. Ich glaube, das ist auch so eine Qualität. Also diese Nicht-Qualität.
Sich zusammen langweilen zu können. Ja,
ja. Ja. Also an den Feiertagen, am zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwann oder was weiß ich, irgendwie zwischen den Tagen, wo man sagt, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben noch ein paar Reste zu essen. Was gucken wir jetzt? Okay, Sound of Music oder irgendeinen anderen furchtbaren Spielfilm. Und ja, nichts passiert.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich finde, sich mit jemandem zusammen langweilen können, ist auch echt eine große Qualität. Wir kommen auf das Thema der Wahlverwandten später sicherlich nochmal zurück, auch weil ich finde, dass da total viel Potenzial drin steckt, auch wenn man zum Beispiel über das Leben im Alter mal nachdenkt. Das Alter beschäftigt uns jetzt aber erstmal in einer anderen Form, als Unterschied in Liebesbeziehungen, nämlich wenn ein Partner oder eine Partnerin deutlich älter ist als der oder die andere. Das bringt ja nicht nur so strukturelle Herausforderungen mit sich, also der unterschiedliche Zeitpunkt im Leben, was so Karriere, Familienplanung, Finanzen oder eben auch zum Beispiel die Gesundheit angeht. Das ist ja manchmal auch nicht so ganz einfach, das unter einen Hut zu kriegen, wenn man unterschiedlich alt ist. Aber hinzu kommt ja bei diesen Beziehungen oft auch noch so der Blick von außen. Ja, diese Beziehungen, die werden oft bewertet und oft auch abschätzig bewertet. Allerdings finde ich, oder das ist meine Hypothese, macht das ja speziell bei heterosexuellen Paaren jetzt einen Unterschied, ob der Mann älter ist oder die Frau. Wenn man jetzt so zurückdenkt an die Kommentare zum Beispiel bei Brigitte Macron, die ja deutlich älter ist als ihr Ehemann, die waren ja zu Beginn seiner Präsidentschaft ziemlich ätzend, wie ich fand. Das hat sich ein bisschen gelegt zum Glück, aber die Frage bleibt ja schon, warum provoziert diese Konstellation so und wie kann man damit am besten umgehen? Und das ist jetzt auch die Frage, die wir an Martin stellen heute. Martin Kess, bekannt auch aus dem Podcast Pardiologie, den er mit seiner Frau Charlotte Roach macht. Der beantwortet hier jede Woche heikle Fragen zum zwischenmenschlichen Miteinander und hat sicher auch heute eine oder mehrere gute Antworten. Hallo Martin.
Hallo Katja, hallo Gerd. Ja, du wolltest sagen, dass meine Frau jünger ist als ich, ne?
Ich wollte sagen, Charlotte ist ja um einiges jünger als du. 15 Jahre, glaube ich, ist der Unterschied. Gab es da eigentlich jemals blöde Kommentare zu?
Die sind jedenfalls nicht zu mir durchgedrungen. Also ich glaube, dass damals, ich war 40, Charlotte war 25. Die war ja schon Moderatorin bei Viva 2, ich war Fernsehproduzent. Da gab es sicher viel um uns herum getuschel, vor allen Dingen in meine Richtung, dass ich jetzt eine Midlife-Crisis habe und so weiter und so fort.
Ja.
Aber das hat uns überhaupt nicht, also in keiner Sekunde damals beschäftigt.
Hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, wie du dich selbst mit diesem Altersunterschied gefühlt hast, ne?
Ja, Charlotte hat immer gesagt, sie hat sich damals älter gemacht. So. Damit das nicht so auffällt. Diese Frage heute, also es gab schon viele schwierige bei euch und auch viele, wo ich nicht so richtig wusste und wo ich am Anfang sagen musste, Leute, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Aber heute heute möchte ich eine flammende Rede halten.
Dann also, bitte mal.
Erstens, dass ja nun wirklich in der Liebe alles egal ist oder alles egal sein muss. Das Alter, die Herkunft, das Geschlecht, die Nationalität, das Aussehen, reich oder arm und so weiter und so fort. Da hat keiner was zu kamellen, da hat keiner was reinzureden. Das schon mal grundsätzlich. Und dass du angesprochen hast, wie das, dass die Sichtweise auf ältere oder auf Frauen mit deutlich jüngeren Männern so anders ist, das stimmt und das ist einfach das pure Patriarchat. Punkt. Und das muss man total schleunigst überwinden.
Ja, ich habe da selbst eine Geschichte zu. Mein Freund ist auch jünger als ich, 9 Jahre. Und ich kann mich tatsächlich noch gut daran erinnern, dass mich irgendwann eine Freundin aus Frankreich bei so einem Abendessen so ganz spaßig als Cougar bezeichnet hat. Das ist so ein Slangwort, steht für Puma oder Silberlöwe und bezeichnet eben ältere Frauen, die sich so jüngere Sexualpartner suchen. Und ich fand das tatsächlich total schlimm. Ja. Diesen Stempel zu bekommen.
Ich glaube, Demi Moore war da die erste, die damals mit Ashton Kutcher zusammen war. Das ist das Erste, wo mir das in Erinnerung bleibt. Und also Heidi Klum gehört ja auch dazu. Und ich meine, man kann wahrscheinlich viele Gründe finden, warum man Heidi Klum kritisieren sollte. Aber dass sie einen jungen Mann hat, das gehört auf keinen Fall dazu.
Aber wie dann damit umgehen?
Es gibt keinen, es ist tatsächlich... es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, dass das irgendwie verwerflich ist oder unnatürlich. Der einzige Grund ist, dass das den Männern nicht passt und dass wir den Anblick noch nicht gewohnt sind.
Das wird sich also ändern, je häufiger das auftritt. Weißt
du, also ich meine, es gab ja auch Zeiten, da wurden Frauen in Hosenanzügen verächtlich gemacht oder bekämpft. Also, dass eine ältere Frau einen jüngeren Mann nicht haben soll, das bestimmen doch nur die Männer. Und selbst wenn Frauen das auch, wie in deinem Falle, kritisieren, übernehmen die damit eigentlich nur die patriarchalische Denkweise.
Also wäre eigentlich eine Lösung dazu, dass man ganz cool und offensiv sagt, jo, ich bin eine Silberlöwin und ich fülle diese Rolle mit Freude aus.
Ja, guck mal, das ist doch, warum soll denn eine Frau in einem fortgeschrittenen Alter oder eben älter als der Mann plötzlich nicht attraktiv sein oder nicht begehrenswert? Also das Verheerende an dieser Sichtweise ist doch, dass der alte Mann nimmt sich die junge Frau als Trophäe.
Da wirkt der potent.
Und zeigt, guck mal, ja genau, und ich kann... Obwohl ich selber alt bin als Mann, kann ich jede Frau haben, die ich haben will. Und in dem Falle ist jung gleich attraktiv. Ne? So, Wettbewerbsvorteil, gebärfähig. Und jetzt umgedreht heißt das ja auch, der hat die ältere Frau oder die Originalfrau in seinem Alter ausgetauscht, weil die alt ist. Und damit für ihn nicht mehr attraktiv. Und das ist doch die verheerende Sichtweise. Und das ist genau das, weshalb dann Frauen auch kritisiert werden, die mit jüngeren Männern zusammen sind, weil dann gesagt wird, wie hält dieser junge Mann das aus? Und es ist natürlich total krass, weil das einfach gleichsetzt, alt oder älter gleich nicht attraktiv.
Je gleichberechtigter eine Gesellschaft wird und je mehr Frauen auch die Chance haben, tatsächlich zum Beispiel in Führungspositionen zu kommen, irgendwie tatsächlich auch, was das Finanzielle angeht, unabhängiger zu sein, desto mehr wird man sich daran gewöhnen, dass es auch das Modell ältere Frau, jüngerer Mann geben wird. Und dann wird man darüber auch weniger reden, so die Hoffnung. Richtig?
Genau. Weil, also ich habe ja hier schon öfter, glaube ich, gesagt, dass Beziehungen und Partnerschaften immer eine große wirtschaftliche Komponente haben. Und so ist das ja auch. Das Modell ist ja immer nur der alte, erfolgreiche, reiche Mann, der sich die junge Frau sucht. Also keine junge, attraktive, erfolgreiche Frau wird sich freiwillig mit einem 50-jährigen Obdachlosen zusammentun. So läuft es ja nicht. Und deswegen, du hast völlig recht, wenn mehr Frauen finanziell unabhängig werden, in Führungspositionen kommen und Bosse sind, umso mehr wird man sich auch daran gewöhnen, dass die einfach machen, was sie wollen. Und dazu gehört auch, sich einen jüngeren Mann zu nehmen.
Danke dir, Martin. Also es war auf jeden Fall jetzt eine klare Antwort. Wir hören wieder von dir in der nächsten Woche. Und wenn Sie selbst eine Frage an Martin haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Tschüss,
tschüss,
Martin.
Bis dann.
Jo, tschüss. Ja, was wäre Plus Eins ohne ein Plus Eins? Und das ist heute mein lieber Freund Gerd Brendel, der sich auch jenseits des Radios wirklich hervorragend als Plus Eins macht, finde ich.
So
ich finde,
für Norbert, du willst einfach nur wieder eingeladen werden.
Nein, aber ich finde wirklich, dich kann man wirklich auf jede Gästeliste setzen. Du schaffst es in Clubs, auf der Tanzfläche, im Theater, auf Empfängen und sogar auch in der Kirche, das ist jetzt nicht mein Kontext, aber deiner, wirklich immer eine ziemlich gute Figur zu machen. Und du lernst auch überall immer Menschen kennen. Das machst du jetzt nicht immer so diskret und so zurückhaltend,
überhaupt
sondern manchmal durchaus auch laut und sehr aufgeregt, aber immer mit ganz viel Gefühl und Engagement. Außerdem bringst du auch immer gerne mal eine Flasche Gin mit als Gast und damit zeichnest du dich natürlich auch aus als guter Gast. Aber du bist nicht nur ein guter Gast, sondern du bist auch ein Gastgeber. Du hast ja regelmäßig einen eigenen Salon, den Puschen-Salon, und über Gastgeberqualitäten, die man da braucht. Und auch über die Gäste, darüber wollen wir jetzt reden. Vielleicht erstmal, was ist denn eigentlich der Puschen-Salon?
Das ist so eine Mischung Zwischending zwischen privat und öffentlich. Also irgendwann hab ich mir gedacht, ich mache das übrigens zusammen mit einer Kollegin und Freundin zusammen. Also es sind zwei, die das machen. Geburtstagspartys sind tendenziell langweilig. Also tanzt man nicht, isst man nicht. Dann gibt es natürlich diese Flut von, sag mal, Partys, wo ich nicht Gast bin, sondern eigentlich Kunde. Ja, ich kann jeden Tag, jeden Abend in Berlin hier eine Party haben, die kann ich mir aussuchen. Und ich wollte gerne so ein Zwischending haben, wo es darum geht, dass man nicht Kunde ist und nicht Dienstleister, wie das bei den üblichen Partys ist, auf die ich gehe, im Club oder in der Bar, sondern wo die Leute was machen, was eigentlich ein bisschen die Leute verlernt haben, nämlich Gast zu sein und Gastgeber zu sein und ein Thema zu geben. Nicht einfach, wir kommen zusammen, weil wir uns nett finden, sondern es gibt ein Thema, das kann sein, Muslime in Deutschland, das war mal ein Thema, Identität, das kann auch sein, dass wir Musikbands vorspielen, dass die Leute hinterher einen Grund haben, sich darüber zu unterhalten. Müssen sie nicht, können sie. Es gibt eine Performance, wo es was zum Gucken gibt, wo man diese Performer sehen kann. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du dabei warst, es gab mal einen Abend, wo in meinem Arbeitszimmer es so ein Pas de deux stattfand, wo eine Tänzerin und Tänzer zusammen hyperventiliert haben, sozusagen auf meinen Dielenboden. Das war wirklich hautnah. Also das war unglaublich intensiv. Und sowas zu veranstalten in den eigenen vier Wänden.
Das ist so ein Kennzeichen von einem Salon?
Ja, natürlich. Also sozusagen, es ist klar, das ist ein privater Raum, aber es sind mehr Leute da als die Leute, die ich zu meinem Geburtstag einladen würde.
Puschen? Das war am Anfang so, da stand immer ein Riesenhaufen Pantoffeln im Eingang.
Ja,
davon bist du abgekommen.
Davon bin
die
ich
Leute
abgekommen,
müssen nicht mehr ihre Schuhe ausziehen.
Weil hinterher wird dann durchaus getanzt. Es gibt auch immer einen DJ, es gibt zwei DJ. Mein Freund ist der eine DJ und dann gibt es noch einen zweiten. Und mit Pantoffeln tanzen geht nicht. Das war geschuldet meinem ersten Ehemann sozusagen, meinem Ehemann, dem ich nicht mehr zusammen bin, der meinte dann, wir müssen aufpassen, so viele Leute und die bringen so viel Dreck rein und so. Und irgendwann dachte ich, nee, also Gastgeber muss man auch den Gästen die Freiheit lassen, die Schuhe anzulassen. Und man muss ihnen die Freiheit lassen, zu trinken, was sie wollen. Und man muss ihnen die Freiheit lassen, zu rauchen. Das ist ganz wichtig bei meinen Salons.
Du hast gesagt, die Leute verlernen so ein bisschen Gastgeberqualitäten. Du musst sie regelmäßig üben. Was macht denn einen guten Gastgeber aus?
Ich glaube, die Mischung einzuladen. Also es gibt so Kategorien von Gästinnen. Also es gibt, ich fange mal an mit einer, und man braucht diese Gruppen auf jeden Fall, aber nicht zu viel von dieser Einzelgruppe. Also es gibt sowas wie, ich würde sagen, die Pfadfinder oder die hilfreichen Geister. Das sind die Leute, die geben. Also ich kippe ein Glas um, der ist sofort da, dieser Gast aus dieser Gruppe und wischt auf. der macht die Bar, der kümmert sich um alles.
Fühlt sich mitverantwortlich.
Fühlt sich mitverantwortlich, aber ist sozusagen jemand, der hilft. Ja, der will gar nicht einheimsen, den Preis sozusagen, das Lob. Und er ist damit froh. Und der verschwindet dann oft relativ schnell wieder. Wenn er sagt, Mensch, ich habe jetzt nichts mehr zu tun, langweilen die sich. Jeder Gastgeber braucht solche Leute, solche Gäste.
Aber nicht nur.
Aber nicht nur, das wird nämlich tendenziell langweilig. Dann gibt es die anderen, das krasse Gegenteil. Ich sag mal, die Vampire. Das sind die Leute, die nehmen nur. Die nehmen vor allen Dingen Aufmerksamkeit. Aber um Aufmerksamkeit zu kriegen, muss ich ja eine gute Vorführung machen. Ich muss ja was bieten, damit ich die Leute unterhalten kann mit meinen Geschichten, meinem großartigen Urlaubsflirt, meiner, was weiß ich, Eroberung, meiner spannende Lebensgeschichte etc. Das würde ich sagen, sind die Vampire.
Oder die Unterhalter.
Die Unterhalter. Ich nehme ein bisschen auf die Spitze getrieben, Vampir. So, braucht jede Party, ja, weil die sind natürlich sozusagen so, die funkeln und schillern. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sozusagen geben können und nehmen können. Also ich sag mal so die Social Versatiles, ja. Die springen ein, wenn man sie fragt, Mensch, kannst du mal kurz die Bar übernehmen, ja. Aber die lassen sich auch gerne bedienen. Ja, die können auch gerne...
Die können in verschiedene Rollen schlüpfen.
Ja, also bei denen schillert das so 50-50.
Was bist du denn?
Ich glaube, als Gastgeber muss man alle diese Rollen beherrschen. Man muss natürlich irgendwie sowohl geben als auch nehmen können. Man muss imstande sein, wirklich einzufordern, kannst du mir jetzt damit helfen? Man muss auch sozusagen in die dienende Funktion schlüpfen können, wenn jemand kollabiert, weil er irgendwie die falschen Drogen konsumiert hat und dann nicht weiß, was ist, dann muss er natürlich sozusagen an dessen Seite stehen. Man muss auch dann am Ende, wenn es vor der Party darum geht, dass irgendwie alle Leute eingeladen werden wollen, man muss dann auch imstande sein, so ein bisschen unnahbar zu werden, damit sozusagen der sexy Faktor von der Party erhalten bleibt. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass alle Leute da hinkommen können, ne?
Also ein bisschen exklusiv soll das Ganze schon sein.
Ja.
Und hast du schon eine Idee für den nächsten Salon?
Nee, es ist schwierig. Es gibt Themen, die immer wieder zirkulieren. Also das Thema exklusiv. Also wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Ich finde, das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft...
Ein gutes Thema.
Ja. Es sollten auch kontroverse Themen vorkommen. Aber es muss gewährleistet sein, dass die Gesprächspartner... ja, imstande sind, sich zu unterhalten, wie das ja auch ich von meinen Gästen erwarte. Also von meinen Gästen erwarte ich, dass sie grundsätzlich bereit sind, sich mit jedem anderen Gast in irgendeiner Form auseinanderzusetzen.
Naja, ich bin gespannt, wie du dieses Thema in deiner Einladung formulierst. Ich würde auf jeden Fall kommen. An dieser Stelle kommen wir jetzt, wie in jeder Plus-1-Ausgabe, zu unserer langen Geschichte. Und die hat heute Klaus Schirmer mitgebracht. Hallo Klaus.
Hallo.
Ich weiß von der Geschichte bislang nur so viel, als dass sich hier zwei Menschen begegnen, sogar zu Blutsbrüdern werden, die eigentlich aber gar nichts miteinander zu tun haben.
Die haben absolut nichts gemein. Und es sind zwei Männer, die vielleicht unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine heißt James, ist Amerikaner. Anfang 30 und in dem Alter schon Millionär.
I was 24 years old when I started my company.
Mit 24 habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Während meiner College-Zeit arbeitete ich in der Firma meines Vaters, aber irgendwann sagte ich mir, Mann, das kannst du doch alleine. Natürlich habe ich am Anfang viele Fehler gemacht, aber ich war bald auch schon sehr erfolgreich. Mit 30 fuhr ich meinen ersten Porsche. Ich hatte wirklich ein aufregendes Leben als Unternehmer.
Also er ist nicht nur Porsche gefahren mit 30, er ist auch noch blond, braun gebrannt, extrem lässiger Typ, also kein Snob, das Gegenteil, so ein richtiger Sunny Boy. Der andere Mann heißt Klaus. Ist eher klein, kräftig, korpulent, Mitte 40, aus Gütter. Ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt. Und er ist seit 24 Jahren verheiratet, vom Beruf Schlosser und hat fast sein ganzes Leben in diesem Zwaner Zehlendorf gelebt, mit Gartentieren und kleiner Werkstatt.
Dieses ganze Grundstück hier war mal früher ein Mühlengrundstück mit Bauernhof. Ich bin ja hier groß geworden und fand das früher schon ganz toll hier, weil da drüben dieser Sandberg im Winter wunderschön zum Schlittenfahren und alles. Hier hinten haben wir noch einen kleinen Fluss. Wenn ich, sagen wir mal, in der Stadt irgendwo wohnen würde, da wäre ich nicht froh. Ich bin hier fest verwurzelt.
Und die Lebenswege dieser beiden so unterschiedlichen Männer, die kreuzen sich auf eine schicksalhafte Art, die das Leben für beide für immer verändern würde. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwer nach Hollywood, aber manchmal ist es ja auch so und so wünschen wir es ja auch. Viel Drama, viel Pathos.
Ja, das klingt tatsächlich irgendwie nach einer sehr unwahrscheinlichen Geschichte, dass diese beiden Menschen sich irgendwo kennen und auch näher kennenlernen. Was ist denn mit den beiden passiert, dass es sie offenbar total aus ihrem Alltag reißt?
Also der Moment, der alles im Leben von James, dem Amerikaner, ändert, ist im März 2000. Wir gehen also ein paar Jahre zurück. Er ist 31 und seit 7 Jahren führt er ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Er versichert die angesagtesten Musiker, Festivals, Konzerte in den USA. Ist da richtig im Showbusiness mit bekannten Größen unterwegs. Sein Berufsleben verläuft super erfolgreich. Er ist ein Workaholic, würde ich sagen. Treibt aber auch viel Sport, trinkt fast nie Alkohol. Doch bei einer dieser Veranstaltungen, die er versichert, kommt sein Anwalt plötzlich auf ihn zu und nimmt ihn zur Seite.
And then I went to an event. And my attorney, of all people, was at this event. And I love my attorney because he's so honest with me. And he looks at me and he goes, you look like shit.
Mein Anwalt schaute mich an und sagte, du siehst verdammt schlecht aus. Deine Augen, deine Haut, alles ist gelb. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Du solltest dich echt mal durchchecken lassen. Ich war nie zuvor krank in meinem Leben. Nach einer Reihe von Tests sagte mir der Arzt, sie haben Leukämie. Ich meine, ich wusste nicht mal, was Leukämie ist. Dann fragte ich, wie lange habe ich noch zu leben? Er sagte, wenn Sie Glück haben, 2 Jahre. Mein Krebs war schon so weit fortgeschritten, dass Sie mich nicht mal mehr nach Hause ließen. Ich müsste sofort mit der Chemotherapie beginnen. Wenn ich noch 2 Wochen damit warte, dann würde ich sterben. Das war ein Schock. Ich meine, mein Leben hörte auf einmal auf.
Wie wir gehört haben, an demselben Tag beginnt schon die Behandlung in der Klinik, so schlimm war der Zustand. Und James schottet sich ab diesem Moment komplett von der Außenwelt ab. Er will von nichts mehr abgelenkt werden, weil er sich einredet, dass er jetzt eine Battle, einen Kampf zu führen hat. So hat er sich ausgedrückt.
It was a conscious effort to do that because I wanted to use every free
Ich wollte mich einfach mit aller Energie, die ich hatte, darauf konzentrieren, diese Krankheit zu besiegen. Ich habe versucht, alles über den Krebs herauszufinden. Mit der Kraft, die ich noch hatte, habe ich täglich Übungen und Spaziergänge gemacht. Ich habe meditiert, ich habe viel gelesen, einfach um mir eine größere Überlebenschance zu geben.
Also im Grunde genommen ist er sich als Typ so treu geblieben, ne? Er hat im Beruf alles gegeben und jetzt gibt er irgendwie alles, um diesen Krebs irgendwie zu besiegen.
Absolut. Und er ist eigentlich von Haus aus ein Winner-Typ, was wir gehört haben. Er hat immer alles angepackt, hat alles gemeistert. Er hat alles selber entschieden bislang in seinem Leben. Also er hat sich von keinem was vormachen lassen. Und jetzt sucht er wirklich den Türschlüssel in das Geheimnis Leukämie. Und die Chemotherapie, als sie beginnt, ist noch nicht anstrengend. Das ist für ihn eine komplett neue Erfahrung, ans Bett gebunden zu sein, alles ertragen zu müssen. Und andererseits, die Ärzte machen ihm klar, hör zu, wir machen jetzt Chemotherapie, Bestrahlung, aber es wird dir nicht helfen. Es ist nur ein Zeitgewinn, es ist eine Linderung, aber wir können dich damit nicht heilen.
Ich hatte die aggressivste Form von Leukämie erwischt. Ohne eine Knochenmarktransplantation hatte ich keine Überlebenschance. Deshalb begannen sie sofort damit, im amerikanischen Zentralregister nach einem Spender zu suchen. Das war meine einzige Chance.
Because that was my only option.
Wie funktioniert das denn mit dieser Knochenmarksspende? Also wie sucht man da nach jemandem? Was muss da genau passen?
Also der Begriff Knochenmarktransplantation, der ist ein bisschen veraltet in dem Kontext. Man sagt heute eher Transplantation von Blutstammzellen. Hört sich auch weniger gefährlich an als Mark. Denken wir mal an Rückenmark, Wirbelsäule, hups, gefährlich. Hm. Eigentlich werden da Blutstammzellen übertragen und es läuft heutzutage eigentlich ähnlich einfacher ab. Ist wie eine ambulante Blutspende. Das Entscheidende ist aber, dass möglichst viele Gewebemerkmale zwischen Spender, also potenziellen Spender und dem Empfänger übereinstimmen müssen, dass so eine Transplantation stattfinden kann mit einer Überlebenschance. Und in den USA gibt es natürlich wie in jedem westlichen Land ein Zentralregister aller derer, die sich schon mal testen haben lassen, über einen Abstrich kann man das machen. Und da findet sich aber, das ist recht schnell klar, kein Spender. Und James, es wird ihm so gesagt, dass er sehr, sehr seltene Gewebemerkmale hat. Und die Chance, dass wir jemanden finden für dich, wird ihm so gesagt, liegt bei 1 zu 1 Million.
Aber wenn das so einfach ist, liegt das daran, dass so wenig Leute sich bereit erklären zu spenden oder dass so wenig Leute getestet werden? Oder wie kommt das zu so einer raren Übereinstimmung?
Also in den letzten 2-3 Jahrzehnten, die Leute, die sich registrieren haben lassen, in Deutschland, kurioserweise ist das Land weltweit, das mit die meisten Leute hat, die registriert sind, sehr beachtenswert. Und es nimmt jedes Jahr zu. Wir sind, glaube ich, in Deutschland haben wir momentan 8 Millionen, 9 Millionen registrierte Menschen, die in so einer Datei stehen. Der Punkt ist, er hat sehr, sehr seltenes Gewebe. Und wenn das nicht passt, dann wird der neue Organismus, der reagiert da nicht drauf. Das heißt, die neuen Blutstammzellen greifen dann den geschwächten Organismus von James an. Also es muss da schon eine Übereinstimmung da sein. Was macht man? Man guckt natürlich, das war damals im Jahr 2000 noch nicht so weit, dass man dann ausschwärmt. Man guckt dann weltweit oder so. Und es dauert natürlich. Und es gibt in der Therapie noch die eine Chance, dass man bei James eine Rückübertragung von zuvor entnommenen Blutstammzellen macht. Das muss man vor der Chemo machen, das hat man auch gemacht, sicherheitshalber, aber auch die Erfolgsaussicht ist sehr, sehr gering. Aber besser als gar nichts. Nur ist der Haken wiederum, beginnt man mit der Rückübertragung der eigenen Blutstammzellentransplantation, ist eine spätere Transplantation von fremden Blutstammzellen nicht mehr möglich.
Ja, und was haben Sie dann gemacht? Was hat James entschieden?
Ja, was ihm übrig blieb, also machen wir halt diese eigene Kur in Anführungszeichen. Aber kurz bevor sie damit anfangen, gibt's einen Anruf.
Wir konnten monatelang keinen Spender finden. 2 Wochen bevor ich die Rückübertragung meiner eigenen Blutstammzellen bekommen sollte, kam ein Anruf. Hey, wir haben wahrscheinlich einen Spender aus einer internationalen Datei. Ich habe über 9 Monate Dutzende solcher Anrufe bekommen. Aber einige Tage später kam dann die Bestätigung durch einen zweiten Test. Sie sagten, dieser Spender ist perfekt für dich. In einer Woche wird er seinen Knochenmark geben. Das war Schicksal.
Unglaublich, oder? Also.
Ja.
Totaler Zufall.
Und wie ist denn diese Knochenmarktransplantation? Also diese Entnahme des Knochenmarks, ist die dann sehr schmerzhaft oder wie geht das dann eigentlich?
Nee, eigentlich nicht, aber, okay. Aber erstmal halt. Ne?
Ja, ja,
es gibt erstmal den Anruf.
Ja, okay. Eins nach dem anderen.
Die Messe ist noch nicht gelesen. Ne? Also es wird gestoppt, das, was wir jetzt machen wollten, mit der Rückübertragung der eigenen, zum Glück. Ne? War wirklich perfektes Timing für das perfekte Match, würde James jetzt sagen. Aber wer ist es?
Wie, wer ist es?
Wer ist der Spender?
Ist der Spender? Das weißt du.
Am anderen Ende der Welt, 200 Kilometer südlich oder von Berlin, Sachsen-Anhalt, Güter in Sachsen-Anhalt, Klaus. Und der hat glücklicherweise vor einigen Jahren sein Gewebe testen lassen oder einen Abstrich hat machen lassen, weil ein guter Freund von ihm an Leukämie erkrankt ist und dem damals leider nicht helfen konnte. Aber er ist jetzt in der deutschen Datei, in der Spenderdatei. Und die Amerikaner haben da den Bescheid bekommen, da ist einer. Und dann geht es seinen Weg.
Ich bin gerade durch den Harz gefahren, auf einmal kriege ich einen Anruf. Ja, dann war das immer weg, da in den Bergen, und musste ich immer anhalten. Und dann haben die mich gefragt, ob ich eben noch bereit wäre zu spenden. Also natürlich, denn es wäre eine Anfrage da und meine Werte würden passen dazu. Wurde ich nochmal gefragt, ob ich das auch wirklich will. Denn kurzfristig darf man dann nicht mehr zurücktreten, weil das Immunsystem von dem Patienten wird auf Null gefahren. Und dann kriegt er die Spende. Und wenn die Spende dann nicht da ist, überlebt das nicht.
Und jetzt sind wir an dem Punkt, Gerd, was du gefragt hast. Ja. Der Eingriff war damals, im Jahre 2000, deutlich komplexer und komplizierter als heute. Ich habe nochmal nachgelesen, heute ist es so, dass 80% bei einer Transplantation von Blutstammzellen werden ambulant gemacht, wie eine Blutspende. Ganz okay. Easy, ach ganz so. Easy.
Also man punktiert da nicht die Wirbelsäule, das denke ich immer. Okay.
Nee, überhaupt gut. Nicht, ganz, ganz ungefähr. Nur war es damals so, und das wird auch heute noch zu 20% gemacht, also eher ein kleinerer Anteil. Er musste dann 2 Tage stationär nach Berlin ins Virchow-Klinikum, der Klaus, und der Eingriff ist dann unter Vollnarkose passiert. Da hat man dann das Knochenmark aus dem Beckenknochen entnommen. Aber er zögert keine Sekunde. Er kriegt den Anruf im Harz. Er redet kurz mit seiner Frau noch und lässt sie auch von seinem Arbeitgeber freistellen und sagt zu. Und im November, wir sind jetzt 8 Monate nach der Diagnose von James, sitzt Klaus Kaiser aus dem kleinen Gütter im Zug mit seiner Frau Regina, die begleitet ihn nach Berlin, um einem unbekannten Menschen höchstwahrscheinlich das Leben zu retten.
Großartig. Das ist jetzt für uns vielleicht erstmal eine ungewöhnliche Geschichte, aber im Klinikalltag wahrscheinlich nicht so eine ganz ungewöhnliche Geschichte, dass da 2 unterschiedliche Männer über so eine Spende irgendwie aufeinandertreffen. In diesem Fall passiert das in Berlin. Und viele Spendergeschichten gehen wahrscheinlich damit dann auch schon zu Ende, dass der eine Spender etwas gibt und der andere es empfängt. Diese Geschichte geht aber nicht zu Ende. Wie geht sie denn weiter, Klaus?
Ja, wir haben gehört, dass Klaus mit seiner Frau auf dem Weg nach Berlin sind im Zug. Und er wird dann auch recht schnell dort in den OP-Saal geschoben. Das geht dann recht schnell. Es ist ja auch eilig, die Spende. Und der Eingriff verläuft dann völlig problemlos, ohne Komplikationen. Und als Klaus dann aus der Narkose aufwacht, steht dann ein Arzt vor ihm.
Ein, ich sag mal schon, betagter Professor, der stand dann vor meinem Bett, hat sich verbeugt und hat mir im Namen der Menschheit gedankt. Das fand ich ja umwerfend. Sowas hatte ich vorher noch nicht erlebt und denke, das gibt's ja auch nicht. Der gute Mann bedankt sich für jemanden, wo er eigentlich Unrecht von hat, ja, aber das war toll.
Ja, aber damit hat der Arzt ja auch recht.
Ich bin gerührt.
Ja.
Ich muss echt sagen.
Also. Ja, also ich finde aber, dem gebührt ja auch Dank im Namen der Menschheit, oder?
Absolut. Also er macht's klar, also Gerd hat es vorhin gesagt, er ist in der Datei, weil er vor einigen Jahren einem Freund helfen wollte, aber jetzt völlig raus wieder und er ist unterwegs und er nimmt den Aufwand auf sich, er weiß nicht, was draus wird und ein Menschenfreund.
Und dabei bleibt es dann, also?
Nee, klar, Klaus fragt sich natürlich auch, für wen ist es eigentlich, wird, glaube ich, jeder von uns sich die Frage stellen. Das Ding ist aber folgendes, die Spende muss für 2 Jahre anonym bleiben. Das ist von Land zu Land, das ist wirklich krass, da gibt es Unterschiede. Es ist in Frankreich anders als in Italien, in den USA anders als in Kanada, also irre wirklich. Aber der Hintergrund ist der, innerhalb von diesen 2 Jahren entscheidet sich, wie der Patient genesen wird. Und es kommt nicht selten vor, dass eine 2. Spende benötigt wird. Und wäre es dann nicht anonym, dann würde man einen Druck aufbauen oder eine emotionale Belastung, sowohl für den Patienten als auch auf den Spender, der ja aus freien Stücken entscheiden soll. Und das ist der Hintergrund.
Weil der Spender beim 2. Mal auch Nein sagen könnte.
Könnte natürlich, ja. Du wirst ja nicht gezwungen.
Hm? Also macht das Sinn?
Macht Sinn über den Zeitraum, ja. Also es ist, dadurch, dass es ja von Land zu Land unterschiedlich ist, kann man natürlich auch ein paar Fragezeichen setzen. Aber so sind die Bestimmungen, das weiß jeder, der das eingeht. Und es geht ja darum, die Spende zu machen und jemanden zu retten.
Wollte Klaus das denn wissen, wem er das spendet?
Schon, aber es war nicht so, dass er sagt, oh, ich platze vor Neugier. So war er nicht, nee. Klaus ist ein genügsamer Mensch, der sagt, ich spende, ich rette das Leben von jemandem, aber ich muss jetzt nicht da auf der Bühne stehen und den Dank entgegennehmen. Überhaupt nicht. Der hat es nicht erwartet dann. Überhaupt nicht.
Na, jedenfalls ist diese Spende aber anonym. Der eine Professor in der Klinik hatte mir hinterher gesagt, als ich in meinem Bett wieder lag, es ging alles gut, wir haben genug mengenmäßig kriegen können. Und das ist schon im Flugzeug auf dem Weg nach Dallas. Das war das Einzige, was ich dort erfahren habe. Ob es jemandem geholfen hat oder nicht, weiß man nicht.
Also mehr weiß er dann wirklich nicht. Nur, dass es eilig ist, das hat er von Anfang an mitbekommen und dass es nach Amerika geht. Blick weiter über den Atlantik nach Dallas. James hat in der Zeit schon längst 10 Kilo an Gewicht abgenommen, verloren und sein Körper hat aber insgesamt die Chemotherapie und die Bestrahlung gut angenommen und wartet auf die Transplantation. Er weiß, dass es natürlich auch schief gehen kann und er den Vorgang nicht überleben kann. Wenn es nämlich dann so ist, dass die Stammzellen des Spenders, also von Klaus, seinen Organismus als fremd ansehen und ihn bekämpfen. Also umgekehrt wie bei einer Organspende. Das kommt immer mal wieder vor, so bei 30% der Fälle. Und es weiß James in der Nacht, in der die Transplantation stattfinden soll. Aber er konnte das zum Glück, sagt er heute, völlig ausblenden, sonst wäre er vielleicht schon ein bisschen verrückt geworden.
Es
war eine wahnsinnig stürmische Nacht in Dallas. Das Knochenmark sollte gegen 22 Uhr ankommen. Bestrahlung und hochdosierte Chemotherapie lagen hinter mir und ich war mit meinen Kräften völlig am Ende und wurde nur noch mit Bluttransfusionen am Leben erhalten. Wegen des Sturms waren aber alle Flüge verspätet. Wir hatten nur ein Zeitfenster von 10 Stunden und wussten nicht, was wir tun sollten. Aber ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Am Morgen gegen 4 kam dann das Knochenmark. Es war unspektakulär. Nur eine Krankenschwester war noch da, sie hängte das Knochenmarkblut an den Infusionsständer. Um mich herum war alles friedlich. Ich meditierte, während das Knochenmark langsam in mich hineinfloss. Nicht einen Moment habe ich daran gezweifelt, dass es gut gehen wird.
Und noch in dieser Nacht setzt sich so ein Gedanke in seinem Kopf fest, der ihn nie mehr loslassen wird.
Während der Transplantation gab es diesen Moment, wo ich gedacht habe, wer ist dieser Mensch? Woher kommt er? Was für ein Leben mag er wohl führen? Ich war so dankbar. Ich fragte mich, warum er sich in die Spenderdatei aufnehmen ließ und warum er gespendet hat, um mir das Leben zu retten.
Oh, ich bin jetzt auch total gerührt, ja. Das ist bestimmt irgendwie ein ganz komischer Moment. Also komisch jetzt nicht im Sinne von lustig, aber so total berührend, wenn sowas passiert, oder? Also, wenn man sich das vorstellt, dass man sterbenskrank ist und irgendjemand, den man überhaupt nicht kennt, macht sowas für einen.
Ja, und die ganzen Umstände. Du bist, also 9 Monate liegt die Diagnose. War ja fast ein Todesurteil und dann auch, dass er so eine niedrige Chance hat, überhaupt einen Spender zu bekommen und dass man dann tatsächlich keinen finden konnte und dann im wirklich letzten Moment dieser Anruf und dann stürmt es auch noch, also die Flugzeuge kommen nicht und das ganze Ärztepersonal ist weg, nur noch die Krankenschwester da, also das ist fast ja so ein heiliger Moment da in dieser Nacht. Ja, die Chance für eine Wiedergeburt fast.
Okay, genug der Rührung. Wie geht's weiter? Also ich kann, Sie haben jetzt genervt, es ist rauf und runter, wie großartig. Okay, gut, ich hab's kapiert. Wie geht's weiter?
Er springt gut an auf die Transplantation und es zieht sich natürlich jetzt über Monate hin. Und er denkt aber immer wieder an den Spender. Wer hat mir damals das Leben gerettet? Und wie ihr James jetzt kennengelernt habt, kann er natürlich nicht die 2 Jahre warten. Da ist er einfach nicht der Typ für. Was macht er? Er schreibt anonym. Und das geht. Also er kann einen Brief schicken, das geht dann über Klinikum, USA, Deutschland, und bedankt sich dann mit großen Emotionen, großen Gefühlen und sagt, dass er am Leben ist und dein Knochenmark, lieber Spender, macht einen großartigen Job. Danke für die 2. Chance zu leben und ich lebe nur wegen dir. Das sind so die Sätze, die da auf Englisch stehen. Und ja, James kann natürlich kein Deutsch. Klaus und seine Frau können kein Englisch. Die Briefe nach dem ersten werden länger und die Antworten von Klaus dauern dann ein bisschen.
Die schreiben sich anonym, immer
genau,
anonym.
Genau, so 2-3 Mal. Und James schreibt öfters, klar. Und Klaus braucht dann auch die Zeit, um es zu übersetzen und selber dann das zu verfassen. Er will es ja dann auf Englisch schreiben und mit Hilfe und so weiter. Als James dann mitgeteilt bekommt nach 2 Jahren, dass sein Spender Klaus heißt, ist es für ihn wie Helmut oder wie Gerd, also ein Indiz, dass es aus Deutschland kommt. Was macht er? Er meldet sich beim nächsten Deutschkurs an, um Deutsch zu lernen. und
ganz der Alte.
Aber Hauptpriorität bei James ist, er will unbedingt natürlich Klaus persönlich kennenlernen. Und 2,5 Jahre nach der Spende reist er nach Deutschland. Er hatte davor in Dallas eine Frau kennengelernt, Andrea, die zu einer guten Bekannte, Freundin zu ihm wurde. Die hat er gebeten, bitte, bitte, komm doch mit. Um da einfach auch eine Mittlerin von Kultur und Sprache zu haben.
Das ist eine Deutsche, eine
genau, Deutsche. Okay. Genau, die dort gelebt hat eine Zeit lang. Ja. Und die hat mir dann nachher auch erzählt, dass James wahnsinnig nervös war. Die kannte ihn ja schon vorher im beruflichen Kontext und so hat sie ihn gar nicht gekannt.
James gibt es aber jetzt zu diesem Zeitpunkt total gut. Das ist alles okay.
Ja, ja? Ihm geht's gut. Natürlich, vor Rückfällen ist man nicht gefeit, aber er ist gesund. Aber geheilt, das kann man erst Jahre später sagen. Mhm. Würde ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Und da reist dann dorthin.
Wir trafen uns im Burg vor einem Hotel und fielen uns gleich in die Arme ringsrum. Noch nie gesehen vorher. Und dann ist da so eine Freude da. War schon ein toller Moment.
Ich bin auf ihn zugerannt und habe ihn umarmt. Wir guckten uns an, weinten und lachten. Es war so fantastisch. Wir mussten uns gar nichts sagen. Alles lag in unseren Augen.
Ja, man kann sich das jetzt wie so eine Szene in so einem Hollywood-Film vorstellen.
Ja, ja, ja.
Oder?
Ja, zwei unterschiedliche Menschen. Ja.
Bollywood. Bollywood, Bollywood weinen ja. Die Männer eher als bei Hollywood. Ja, ja.
Und James ist natürlich der erste Amerikaner, den Klaus in seinem Leben trifft und sieht. Und ja, wir sind jetzt im Jahr 2003, die Wende ist jetzt erst 13, 14 Jahre her. Und klar, er ist sozialisiert in der ehemaligen DDR mit einem bestimmten Bild der USA und so weiter. Das wird natürlich jetzt leibhaftig und war natürlich auch ein bisschen skeptisch, wer das sein mag oder ein bisschen aufgeregt und so. Aber total begeistert dann. Andererseits, James kannte bislang niemanden in seinem Leben, der sein ganzes Leben auf dem Dorf gelebt hat. Das ist für ihn auch ganz neu und auch diese Familie, die dann gleich dabei ist, Kinder, Onkel, Neffen, alles, das ist so eine Großfamilie, die verwurzelt ist, die herzlich ist, genügsam. Er hat ja vorher nur mit Show-Business-Leuten zu tun, eher in der Musikbranche, wo ein bisschen ein anderes Milieu ist.
Ein bisschen.
Sie verständigen, wie gesagt, die Sprachprobleme sind da, keiner kann die Sprache des anderen und irgendwie geht es mit Gesten, mit Händen und Füßen und Andrea dolmetscht natürlich.
Sie konnten sich nicht verständigen, sie haben sich umarmt und man hat gespürt, was da für eine Energie rüberkommt, aber ich musste alles übersetzen, so. Aber es war enorm, also diese Energie, die da war, es war stark, von beiden Seiten her, also unglaublich.
Ja, ist ja auch nicht immer so, ja? Also es hätte ja auch anders ausgehen können. Ist schon dann auch wieder ein Zufall, dass dann auch die Chemie so stimmt, ne?
Das ist dann das Geschenk, natürlich. Hätte auch jetzt gedacht, okay. Sympathie ist halt nicht, was man sozusagen berechnen kann oder was man kalkulieren kann.
Ihr habt es schon gut geahnt. Dieses Treffen war erst der Anfang. Es hätte ja so sein können, man bedankt sich, hat einen schönen Tag zusammen und die Distanz ist ja die, also 12.000 Kilometer, das war's dann. Aber so ist es nicht. Und ich habe mich auch gefragt, ja, warum treffen die sich noch? Also was bringt es? Aber ich glaube, James ist einfach auf seiner Seite wahnsinnig fasziniert von dem Klaus, aber auch von seiner Familie und dem Leben, das er dort sieht. Es hat was Archaisches, glaube ich, für ihn. Und er ist zum Beispiel der Überraschungsgast von Klaus' 50. Geburtstag. Das hat seine Frau Regina eingefädelt. Und da habe ich Fotos gesehen, da wurde Akkordeon gespielt, getanzt, geschunkelt und gesungen. Und alle können Instrument und spielen da. Und es hat so was Geselliges, Herzliches oder Authentisches. Also nichts Verkopftes, nichts Kompliziertes. So aus einem Guss, sondern dieses kleine, winzige Dorf, das im Grünen ist, am Flüsschen mit den Schafen da.
Das ist für den James wahrscheinlich auch so ein bisschen folkloristisch irgendwie, ne?
Absolut.
Ich habe bislang ein aufregendes Leben geführt, bin viel in der Welt herumgekommen und treffe nun auf jemanden, zu dem wir in Amerika Salz der Erde sagen. Also jemand, der sehr einfach im Kreise seiner Familie lebt. Er hat noch nie in einem Flugzeug gesessen, nie woanders gelebt. Und sein Leben kann gar nicht unterschiedlicher sein als meines. Aber er hat sein Knochenmark gespendet und mir damit das Leben gerettet, obwohl er mich gar nicht kannte. Es war ein unbeschreibliches Gefühl für mich zu erfahren, wie zwei so unterschiedliche Menschen zusammenkommen können und dann wie eine Familie sind. Das zeigt, wie klein die Welt letztlich doch ist und wie eng wir alle miteinander verbunden sind.
Und James will sich auf irgendeine Weise auch verständlich, erkenntlich zeigen. Und nochmal ein Rückgriff, schon vor seinem ersten Besuch hat er ein Paket geschickt. Und in dem Paket war ein Laptop mit Übersetzungssoftware. Und so ein anderes Geschenk war eine Spiegelreflexkamera für die Ehefrau Regina, weil er dann mitbekommen hat, die fotografiert gerne. Und das sind jetzt alles nicht so Geschenke, wo man sagt, die kloppen an die Tonne, sondern die haben ja auch einen Auftrag. Das heißt, damit er die E-Mails auf Englisch schreiben kann, die E-Mails verstehen kann, wenn sie kommen, dass sie gleich übersetzt werden. Und James wollte auch immer wieder Fotos von der Familie haben aus Goethe, was sie denn so machen. Also das sind alles Geschenke, die die Kommunikation irgendwie vereinfachen. Und einmal beim Besuch hat er sich unbedingt das leerstehende Haus gegenüber angucken wollen. Und Wochen später kam dann die Mail aus den USA, das würde er gerne kaufen.
Oh Gott.
Jetzt werden sie Nachbarn.
Genau, so dachten auch Klaus und seine Frau Regina. Aber dem war nichts so, sondern der hat es dann gekauft für den Sohn von Klaus. Dass dessen Familie da mal einziehen kann.
Fand Klaus das nicht übergriffig?
Übergriffig ist, ich glaube nicht, dass er das so denken würde, aber es war schon unangenehm in dem Punkt, weil ich glaube, wenn man beschenkt wird, will man ja auch was zurückgeben. Und na klar, hat er ihm das Leben gerettet, aber er will da dann, ja, dieses Gefühl, dass er kann da nicht mithalten, ökonomisch, klar nicht. Und er kann ihm nichts geben, außer diese Herzlichkeit, dieses Authentische. Aber das hat er vielleicht auch nicht so dann reflektiert. Aber für James war das dann wirklich... Das war ein Bedürfnis. Es war nicht so ein Gönner, der da auftritt und groß einen macht. Nee, das kam aus seinem Herz und er wollte auch was tun.
They give me more than I give them. I just never feel like I can do enough for them.
Sie geben mir mehr, als ich ihnen jemals geben kann. Er hat mir nicht nur das Leben gerettet, sondern es ist all das, was ich durch sie gelernt habe. Sie haben mir die Augen geöffnet. Ich kann das nicht so genau erklären. Das hat schon etwas Mystisches für mich. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir uns nicht verständigen können. Aber ich spüre sein ganzes Wesen durch das, was er tut. Und er inspiriert mich, aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen.
Jetzt hat man ja so ein bisschen das Gefühl, als würde James vor allen Dingen ganz viel von dieser Welt von Klaus irgendwie mitkriegen und mitnehmen. Aber wie sieht das denn umgekehrt aus?
Ich glaube, ich muss schon sagen, dass James natürlich so ein Mensch ist, der so noch nie in dem Leben von der Familie von Klaus stattgefunden hat. Es ist die große, weite Welt, die da auf einmal auftaucht und James ist dann auch so einer, der sie dann auch teilhaben lässt. Also er nimmt sie dann auch mit und entscheidend ist es an diesem Punkt, dass...
Mit in die USA?
Nee, mit in seinem Leben, was er so macht. Es ist das Entscheidende, was jetzt passiert, dass er sein Leben ziemlich stark verändert. Also nach der Genesung verkauft er die Hälfte seiner erfolgreichen Firma. Er gründet eine Stiftung mit einem befreundeten Musiker, mit Mike Peters von The Alarm. Das ist eine Stiftung, die Krebskranken in den ärmsten Ländern der Welt helfen will. Und vor allem will er Menschen davon überzeugen, wie leicht es ist, in eine Spenderdatei zu kommen. Und dafür investiert er viel Zeit, er organisiert Benefizkonzerte an spektakulären Orten und sammelt da Millionen. Also er ist ähnlich umtriebig, wie er es vorher war, ähnlich erfolgreich, nur jetzt geht es alles in die Stiftung. Also er ist ein fundamentaler Schnitt in seinem Leben. Und daran lässt er auch die Familie im kleinen Gütter teilhaben. Und die Geister, sie schließen ihn in ihr Herz wie ein neues Familienmitglied. Und sie sind eigentlich begeistert von einem Menschen mit so einem Charisma, mit so einem gewinnenden Wesen. Er ist begeisterungsfähig, er ist weltgewandt. Und im Wohnzimmer hängt auch eine Fotokollage von James. Also er ist ein Rockstar für sie. Ne? Er ist ein Rockstar, der ein Teil ihrer Familie geworden ist. Und beim vierten Besuch von James in Goethe bin ich dann auch dabei und ich begleite James bei der Zugfahrt. Ich merke dann auch, wie damals, was mir Andrea schon mal gesagt hat, er ist wahnsinnig aufgeregt und da war ich schon überrascht, weil er eigentlich ein extrem cooler, lässiger Typ ist.
I'm actually nervous. I'm excited. I'm nervous. I mean, it's going to be great to see them, but I really just cannot wait to see the grandbabies.
Am nächsten Tag steht die Hochzeit an vom Sohn von Klaus, aber der eigentliche Festtag, das habe ich dann gemerkt, ist eigentlich jetzt, wenn James eintrifft. Und auf dem Bahnsteig fallen sich James und Klaus in die Arme und freuen sich wirklich aufs Tiefste.
It's good to see you.
You look good.
You look good. You look beautiful.
I missed you.
Missed you so much.
It's okay to have me here?
Super.
Super. Aber ne, aber du verstehst das. Er hat dich vermisst.
Ja.
Ne? Also es hat lange gedauert, bis ihr euch wiedergesehen habt.
Ja, war eine ganze Weile, ja.
Also ein sehr ungleiches Paar, das war mir dann auch klar, nach allem, was ich auch vorher schon wusste, aber das nochmal so zu erleben und zu sehen. Und die Sprachkenntnisse sind sowohl bei James nicht fortgeschritten, der Deutschkurs ist dann irgendwann im Sand verlaufen. Auch Klaus hat einen Englischkurs begonnen, aber das war ihm dann auch zu anstrengend im Abendkurs, wo er dann eingeschlafen ist. Also es
dann bleibt es bei so emotionalen Ausbrüchen, so Geräuschen und super.
Ja, aber wir haben ja mannigfache Möglichkeiten, uns auszutauschen. Sprache ist eine.
Das stimmt.
Der Kontakt, das ist ja auch klar, wurde ein bisschen weniger über die Jahre. Das liegt aber auch daran, dass James nochmal was anderes in seinem Leben gemacht hat. Der ist ausgewandert, weg aus Dallas nach Yucatan, Mexiko. Die Halbinsel hat sich ein Refugium aufgebaut und es heißt, haltet euch fest, Nest. Das ist ein Strandhotel, sehr, sehr schön ausgestaltet, sehr handverlesene Materialien in der Maya-Bauweise, sehr, sehr, sehr schön und klein. Erinnert mich persönlich, nachdem ich die Fotos gesehen hatte, an Güter ein bisschen, inspired bei Güter.
In Yucatan.
In Yucatan.
Mit dem türkisfarbenen Meer.
Absolut, Sandstrand, toll.
Ein bisschen Ähnlichkeit.
Und seine Stiftung läuft weiter und die letzten Zahlen, die ich jetzt bekommen habe, ist, 150.000 haben sich über das Engagement seiner Stiftung registrieren lassen und dadurch konnten 2.500 Menschen, Leukämiekranken, das Leben gerettet werden. 2.500, das ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, sowas schafft man nur, wenn man diese ganze Energie nochmal im Hintergrund hat, diese Mission, die James mit sich trägt und die auch in sich hat. Er hat auch 3 Dokumentarfilme zu dem Thema gedreht.
Sehr umtriebig, dieser Mann.
Ja, und Klaus ist inzwischen Rentner und er kriegt das alles mit, ist nämlich stolz, was er da ausgelöst hat an Positiven. Er hat ja durch seine Spende, durch seine selbstlose Spende, eigentlich ist er mit daran beteiligt, dass die 2.500 da auch überlebt haben.
Ich habe ihm geholfen, aber er hilft ja Hunderten und Tausenden. Der lebt ja bald bloß noch dafür, um Spenden zu sammeln und Krebskranken zu helfen in der ganzen Welt. Das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich mein Stolz, solchen Menschen geholfen zu haben.
I have several tattoos, but I wanted one that had such a really deep, really deep meaning to me.
Ich habe mehrere Tätowierungen, aber ich wollte eine mit einer wirklich tiefen Bedeutung. Deshalb habe ich mir den Namen Kaiser auf den Oberarm machen lassen. Und diese Flügel hier auf den Seiten, die drücken für mich das aus, was ich für ihn empfinde. Er hat mir Flügel gegeben, damit ich wieder fliegen kann.
Aber Glück, dass der Klaus so einen schönen Nachnamen hat,
ja,
oder?
Ja, stimmt.
Kaiser mit Flügeln ist besser als Klaus mit Flügeln. Als
ja.
Tattoo.
Ja. Ja.
Danke, Klaus, für diese berührende Geschichte mit diesen vielen, vielen Wendungen, von denen der Plus1-Podcast ja jeden Freitag eine bereitstellt.
Ja, ich danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Gerd, irgendwie finde ich ja diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, das haben wir eben auch schon angesprochen, die hat ja irgendwie auch ein bisschen was zu tun mit dem Thema Wahlverwandtschaften, worüber wir ja schon gesprochen haben. Nämlich, wenn Beziehungen oder Freundschaften so einen Status bekommen, der dann doch etwas mehr ist und auch mehr Verpflichtungen und auch mehr, ja im Grunde genommen mehr Intimität irgendwie bedeutet, als das normalerweise in Freundeskreisen so der Fall ist. Und ich finde dieses Thema auch spannend, wenn man, Klaus ist ja jetzt zum Beispiel schon Rentner, aber wenn man eben mal auf das Alter achtet, ja. Du hattest mir das bei meinem letzten Geburtstag mal erzählt, da saßen wir noch relativ spät zusammen und dann hast du mir ein bisschen davon erzählt, wie du dir dein Leben jenseits der Rente vorstellst. Und da, bei dieser Vision, da spielten die Wahlverwandten auch eine ziemlich wichtige Rolle.
Naja, ich habe halt wirklich die Vorstellung, dass ich dann wirklich mit meinen beiden besten Freunden zusammenziehe. Und weil ich dann der Ältere bin, dass die sich natürlich um mich kümmern. Und das ist natürlich die unausgesprochene Erwartung. Aber im Grunde so eine Alters-WG zu machen. Also nicht in der Zweierbeziehung, sondern mit zwei, drei Freunden zusammen sind. Und dann wirklich dieses Zusammenleben. Um dann vielleicht auch nochmal zusammenzusitzen, die Geschichte, die gemeinsame Geschichte nachzuerleben, nachzuerzählen und vielleicht auch das, was nicht gelöst ist, nicht aufgelöst ist, dann vielleicht irgendwie zu lösen oder endgültig zu begraben.
Ich fand das nämlich so eine ganz schöne Idee, als du mir das erzählt hast und hab auch irgendwie lange drüber nachgedacht und dachte dann auch so in meinem Freundeskreis, da gibt es halt natürlich auch eine Menge Leute, die sich gerade getrennt haben oder die schon länger in Trennung leben, die Single sind oder die sich vielleicht vorstellen können, dass eine Trennung irgendwann mal passiert von ihren jeweiligen Partnern oder Partnerinnen. Und da gibt es so eine ganz große Angst davor, eben im Alter, also wenn man richtig alt ist, vielleicht irgendwie auch jenseits der 70, irgendwie alleine zu leben, ja. Und natürlich fand ich irgendwie dieses Modell, was du da gezeichnet hast, also von dieser WG und man wohnt dann eben nicht mit Partnern, sondern mit Wahlverwandten zusammen, irgendwie eine total schöne Idee. Aber
Das ist auch das, was tröstet. Also was tröstet mich darüber hinaus, dass ich alt werde? Das ist, dass ich mit meinen Freunden alt werde.
Aber das muss man wirklich pflegen und ich finde, da gibt es nämlich wirklich einen großen Unterschied zwischen den Freunden, die man so hat und den Freunden, mit denen man sich vorstellen kann, zusammenzuleben, irgendwann zusammenzuleben, weil das macht man ja nicht einfach mit irgendwelchen Freunden, wenn man gerade mal denkt so, Mist, jetzt bin ich irgendwie 70 und ich bin Single und ich will nicht so gerne alleine sein, wen suche ich mir da jetzt mal raus aus meinem Freundeskreis, sondern das baut man ja wirklich auf, ne?
Ja, und mir ist ja im letzten Jahr so ein Gedanke gekommen, weil es eben auch so in meinen Freundesbeziehungen auch Probleme gab und bekam ich so eine Enttäuschung gespiegelt von Freunden. Plötzlich Krankheit ist mit einem Mal ein Thema, Verlust irgendwie, wir haben die Mutter von einem Freund begraben. Und ich glaube wirklich, dass im Kern einer jeden Beziehung eigentlich ein Konflikt liegt, der nicht gelöst ist. Also so wie Aristoteles, der sagt, jedem Drama liegt ein Konflikt zugrunde. Und wenn Beziehung Drama ist, sonst wäre es total langweilig, gibt es so einen Konflikt und der wird nicht bis aufs Letzte ausgefochten. Der wird akzeptiert. Das kann Leidenschaft sein, ja. Das ist irgendwie im Grunde genommen, dass der beste Freund eigentlich derjenige ist, mit dem man eigentlich heiraten möchte. Oder das kann eine Konkurrenz sein, ja. Das kann, dass man den anderen im Grunde genommen, dass man auf den projiziert, das, was man selber nicht erreicht hat. Und das wird aber nicht wirklich, das wird nie wirklich ausgesprochen. Und das ist aber auch die Dynamik von der guten Freundschaft.
Aber dieser Konflikt darf eben nicht dazu führen, dass man das abbricht, sondern man muss irgendwie dranbleiben.
Es kann natürlich auch passieren, sicherlich kann es passieren, dass der Konflikt explodiert und dann ist es wirklich aus. Und dann aber ich glaube, dass man sozusagen so ein tiefes Verständnis hat, ohne dass das ausgesprochen wird, was dieser Konflikt ist, dass man sich anschaut und sich gegenseitig erkennt, ohne alles bis aufs Kleinste zu benennen.
Das ist jetzt dein Hoch auf die Wahlverwandtschaft. Ja, und man sollte tatsächlich irgendwie da dranbleiben, seine Freundschaften womöglich noch ein bisschen mehr zu pflegen, sodass sie wirklich irgendwie tragen, ja, und diese Konflikte irgendwie auch aushalten können. Und dieses Thema dranbleiben, das führt uns jetzt auch gleich zu unserem nächsten Thema, nämlich dranbleiben müssen auch Wissenschaftler, nämlich am Objekt ihrer Forschung im besten Fall. Und auch diese Arbeit, die sich ja letztendlich auch immer mit diesen Bausteinen des Lebens auseinandersetzt, die würdigen wir hier in Plus Eins jede Woche in unserer Rubrik Visionäre. Nämlich da fragen wir Wissenschaftler nach den kleinen Geschichten hinter den großen Gedanken. Und heute erzählt uns die romanische Philologin Judith Meinschäfer von ihrem Heureka-Moment.
In dem großen Forschungsprojekt, was ich bearbeitet habe für meine Habilitationsschrift, also für das Buch, mit dem man sich dann für eine Professur qualifiziert, habe ich mich beschäftigt mit Wortartenunterschieden.
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Ich bin Judith Meinschäfer, Professorin für französische Sprachwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Ich habe mich beschäftigt mit einem Vergleich von Hauptwörtern, die Gegenstände bezeichnen, und Tätigkeitswörtern, die Ereignisse bezeichnen. Und die Frage, die ich bearbeitet habe, war, sind nicht auch Hauptwörter so komplex wie Ereigniswörter? Und tatsächlich konnte ich dann zeigen, dass Hauptwörter ebenso komplex sind wie Ereignisbezeichnungen.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Ganz ehrlich gesagt, mir fällt sowas immer beim Haareföhnen ein. Und ich habe den Verdacht, das hat was mit elektromagnetischen Feldern des Föhns an meinem Kopf zu tun. Dass sie da so mehr Aktivität fördern oder auch stören vielleicht, so herkömmliche Denkmuster, durch zusätzliche Energie und man plötzlich eine neue Idee hat. Das könnte ja sein. Es ist meistens so, ich sitze dann tagsüber am Schreibtisch und es ist alles anstrengend und mir fällt die Lösung nicht ein. Abends mache ich es dann nicht mehr. Am nächsten Morgen stehe ich auf, trinke Kaffee, dusche. Und beim Föhnen bin ich dann so langsam an dem Punkt, wo ich mich wieder auf den Arbeitstag vorbereite. Und da habe ich oft eigentlich die besten Ideen. Das ist dann mehr so, dass die Lösung ganz abstrakt ist. Das ist mehr so eine Idee. Und dann ist sie da und da kann man sie sehen. Wie so eine chemische Formel, wo man im Kopf dann so eine Vorstellung hat, auch so eine räumliche Vorstellung, wie so ein Dreieck oder ein Achteck, und denkt, das muss es sein. Da habe ich den Föhn weggelegt und bin an den Schreibtisch gegangen, habe es mir aufgeschrieben. Und wenn das Problem dann gelöst ist, sind alle Beteiligten froh. Man ist dann immer damit beschäftigt, vergisst vielleicht einkaufen zu gehen, hat vielleicht auch mal schlechte Laune, weil es doch ein bisschen dauert, ehe man da so eine Lösung findet.
Und was hat's gebracht?
Langfristig helfen diese Erkenntnisse dabei, Systeme zu entwickeln, mit denen man sich unterhalten kann. Also vielleicht kennen Sie Siri, gibt es auf dem Handy. Und je mehr man weiß über die Sprache, desto besser wird die Rechtschreibprüfung von Word sein, die Kommasetzungsprüfung von Word. Also letztlich ist diese Sprachtechnologie die Anwendung für das, was Sprachwissenschaftler theoretisch herausfinden.
Ja, lustig, was beim Föhnen alles so passieren kann. Ich persönlich hasse Föhnen, ja, oder das Geräusch, das Föhne machen. Und ich kann es immer kaum erwarten, dass meine Haare dann endlich trocken sind, damit ich dieses Gerät wieder ausstellen kann. Auf gute Gedanken komme ich jedenfalls nicht beim Föhnen. Bei mir passiert das eher, wenn ich mal richtig entspannen kann. Aber so ist das halt. Menschen sind verschieden und auf eine gewisse Art und Weise ist das auch das Thema, das unsere Kollegin Gesa Ufer umtreibt, die jetzt bei uns im Studio ist und an unserer Seite sitzt. Freue mich, Gesa, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Hallo.
All Inclusive heißt ja deine kleine Reihe mit Porträts. Du nennst sie auch Mutmachgeschichten, weil sie davon handeln, wie Leute trotz Behinderung gleichberechtigt in unserer Gesellschaft leben.
Ganz genau. Und im Grunde sind das natürlich Mutmachgeschichten, mit denen ich mir selbst so ein bisschen Mut machen will. Ihr wisst es, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Ich habe einen Sohn mit geistiger Behinderung, der heißt Niklas, ist 15 Jahre alt. Und so ganz langsam stellt sich natürlich in diesem Alter die Frage, wie und wo wird denn der Niklas mal leben? Wie und wo lassen sich eigentlich seine Wünsche, seine Träume in dieser Gesellschaft verwirklichen?
Du hast ja Niklas auch schon in der letzten Woche so ein bisschen vorgestellt. Der ist 15 Jahre alt und hat ein sogenanntes Cri du Chat-Syndrom. Das ist eine ziemlich gravierende geistige Behinderung. Und eigentlich träumt Niklas ja davon, ein Rockstar zu werden. Das ist so ein ziemlich großer Traum.
Ja.
Und nochmal extra groß für jemanden mit geistiger Behinderung.
Das stimmt, das ist auf jeden Fall so. Aber ich denke mir, aufgeben kann man immer noch. Und für die Schwere seines Syndroms ist der Niklas super fit. Also er kann laufen, er kann sprechen, er hat Schwimmen gelernt und er hat überhaupt viel, viel mehr gelernt, als alle Ärzte uns jemals prophezeit hatten. Und da, denke ich, kann man auch erstmal so groß in die Zukunft denken. Niklas' größtes Idol, das ist der Sänger Farin Urlaub von der Band Die Ärzte. Und genau genommen ist Niklas wahrscheinlich der größte Farin Urlaub-Fan auf diesem Planeten. Deswegen will er auch Rockstar werden. Und er hört Tag und Nacht Farin Urlaub-Songs. Ich, ganz stolze Mutter, habe da mal so eine kleine Kostprobe mitgebracht. Niklas, wie er Farin singt.
Traurig sein hat keinen Sinn, die Sonne scheint auch weiterhin. Das ist ja grad die Schweinerei, die Sonne scheint auch.
Ich gebe zu, da ist noch so ein bisschen Luft nach oben, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir einfach Leute gesucht, die uns Mut machen auf unserem Weg. Und da ist zum Beispiel die Sprachwissenschaftlerin Hanna Reuter. Die ist für mich so ein echter Leuchtturm in Sachen Zukunftsgestaltung.
Das musst du erklären, warum?
Hanna ist von Geburt an blind durch einen Gendefekt. Sie lebt zusammen mit ihrem blinden Mann und ihrer 5-jährigen sehenden Tochter Mila. Blinden Hund Daika wohnt auch noch in der Wohnung. Völlig selbstbestimmt leben sie da in Berlin-Moabit. Sie hat gerade eine Dissertation an der Viadrina in Frankfurt-Oder in Sprachwissenschaften abgegeben. Und sie hat mich auch deshalb so beeindruckt, weil sie sich völlig frei in dieser Stadt bewegt, nicht nur in Berlin. Sie hat auch schon mal alleine mit ihrem blinden Hund Europa bereist. Und was sie sich auch drauf geschafft hat zur besseren Orientierung, das hat mich kolossal beeindruckt. Das ist die sogenannte Klicksonar-Technik. Kennt ihr das ganz zufällig?
Nee,
habe ich auch nicht.
Also das ist total faszinierend. Das läuft im Grunde ab wie bei Fledermäusen oder Delfinen. Du produzierst so ein Klicken, so ein Schnalzen, und an dem Echo kannst du genau hören, wie die Umwelt um dich herum aussieht. Also ähnlich wie das Gehirn von Sehenden ja aus Lichtsignalen so ein Bild zusammensetzt. Und es gibt so einen totalen Crack in Sachen Klicksonar, das ist der blinde Amerikaner Daniel Kish. Der gibt weltweit Lehrgänge und der geht sogar wandern und fährt mit seinem Mountainbike wirklich durchs schwer befahrene Los Angeles. Blind, ja, nur über Klicksonar. Und er kann auch sogar vor einem Baum stehen und sagen, oh, ja, Tanne oder eher Laubbaum oder so.
Das erkennt er an dem Geräusch.
Ja, genau. Also er kann wirklich bis auf die Physiognomie des Baumes sagen, welche Sorte man da vor sich hat. Und die Hanna Reuter hat erst mit 20 Jahren diese Technik gelernt. Und wenn man mit ihr durch Berlin läuft, dann klingt das so.
So, hören wir die Hauswand. Hier haben wir einen, würde ich sagen, Durchgang zum Hof. Also nicht mal nur, weil man da irgendwie Kinder plappern hört. Nach allem, was ich höre, dürfte das eine Tiefgarage sein, weil es einfach irgendwie, also für mich hört sich so ein bisschen tiefer an. Du darfst mir jetzt bitte nicht dein Mikro in meinen Klick halten. Ne?
Verdammt, Mist, Entschuldigung. Also im Grunde, sie hört eben wirklich sogar dieses Mikrofon vor ihrem Mund durch dieses Klicken. Völlig phänomenal.
Ja, das ist total beeindruckend, finde ich. Du hast ja eben gesagt, sie läuft mit ihrer sehenden Tochter durch die Stadt. Die verifiziert dann immer, ob das stimmt, was sie da so sieht.
Klar, aber dieses Klicksonar nutzt sie natürlich vor allem, wenn sie alleine unterwegs ist und auch als die Tochter eben klein war und sich noch nicht so äußern konnte. Sie, Hanna, sagt, das ist übrigens auch der Moment, wenn sie mit der Tochter unterwegs ist, an dem es die meisten Ressentiments und Sprüche gibt. Das war schon so, als sie mit der Mila schwanger war, so aus der Abteilung. Das schaffen sie doch überhaupt nicht, das ist doch verantwortungslos. Warum müssen denn jetzt zwei Blinde auch noch ein Kind zusammenbekommen? Und dabei fühlt sie sich eben praktisch nie gehandicapt.
Aber für mich persönlich ist das Gravierendste tatsächlich, dass Leute mir Sachen nicht zutrauen, denken, ich führe ein total anderes Leben. Das stimmt ja nicht. Sondern das Klicksonar zum Beispiel ist eine Alltagstechnik, die mir ja auch ermöglicht, einfach mobiler, selbstständiger zu sein. Und das ist ja das Ziel.
Es gibt so eine ganz und gar rührende Reportage im Netz. Das war eine Dokumentation bei Stern TV. Und da sieht man Hanna noch vor einigen Jahren mit Blindenhund an der Hand und eben damals noch Kleinkind Mila, Huckepack, wie sie so ihren Weg durch die Stadt machen. Und in dem Zusammenhang fand ich total niedlich, die Babys, die imitieren ja bekanntlich sehr früh und sehr leidenschaftlich. Und die Tochter Mila hat, obwohl sie ja sieht, entsprechend schon ganz früh diese Klicksonar-Technik imitiert.
Ja, das war so süß, als Baby im Tragetuch hat sie schon angefangen zu klicken irgendwie, dann hat sie immer mitgemacht, ich meine, sie wusste überhaupt nicht warum, aber das konnte sie sehr, sehr früh.
Ja, lustig. Hat denn Hanna auch für dich einen Rat gehabt jetzt in Bezug auf euren Sohn Niklas und wie ihr den unterstützen könnt auf seinem Weg?
Naja, Faustregeln, sagt sie, gibt es eben keine. Aber sie glaubt auf jeden Fall auch, dass es so eine Mischung ist am Ende. Aus Hilfe von außen, aus eigenem Mut. Und sie selbst versteht sich ganz klar auch als Aktivistin für Inklusion. Wenn es zum Beispiel darum geht, so vielen blinden Menschen wie möglich schon ganz früh Klicks und Arbeit zu bringen. Oder eben die Hilfe durch Assistenzhunde möglich zu machen. Aber an Inklusion um jeden Preis, da glaubt Hanna nicht. Und wenn Kinder mit schwerer schwerer Behinderung, schwerer geistiger Behinderung sich zum Beispiel in Regelschulen nicht wohlfühlen, dann sagt sie, dann kann das eine Kindheit oder Jugend richtig kaputt machen. Und von genau so einer Geschichte will ich euch beim nächsten Mal erzählen, von einem, der nämlich trotz so einer traumatischen Jugend auch noch seinen Platz gefunden hat. Das ist ein taubstummer Gastronom hier in Berlin, der betreibt sein eigenes kleines Café, überhaupt kein Inklusionscafé, sondern ein ganz normales, wo man reinkommt und dann erstmal denkt, wieso reagiert denn der Kellner gar nicht? Und dann irgendwann gibt er einem die Karte und du musst halt deinen Cappuccino gebärden. Ein toller Ort und möglicherweise kann der Niklas ja auch da mal ein Praktikum machen.
Gesa, ich finde das immer total super und ich bin auch immer sehr beeindruckt und berührt von dem Humor und auch dem Mut, mit dem du diese Sache angehst und auch diesen Weg mit Niklas gehst. Ich finde das ganz großartig und auch diese Serie ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne, ich nehme euch gern mit.
Ja, mein lieber Gerd, wir sind jetzt fast schon am Ende dieser Plus-1-Ausgabe angelangt und ich muss sagen, ich bin total froh, dass ich dich zu dieser Zeit in Deutschland erwischt habe. Normalerweise bist du nämlich eigentlich so im Februar, März, April immer in Indien, ein Land, dem du dich total
Jahr,
verbunden fühlst.
Letztes
oder?
Jahr bei der Wahl und vorletztes Jahr bei einer Hochzeit, genau.
Fährst du nicht jedes Jahr?
Na, fast jedes Jahr. Es hat sich irgendwie so ergeben. Wie gesagt, also letztes Jahr, weil es die Lok Sabha-Wahlen gab, die Parlamentswahlen und vorletztes Jahr waren wir zu einer Hochzeit eingeladen. Und da muss ich natürlich auch hin. Klar.
Aber diese Liebe zu Indien, die pflegst du ja schon über die letzten Jahrzehnte fast.
Ja, ja, ja.
Wie oft warst du schon da?
Fast 10-mal bestimmt. Na gut, 10-mal sind sie, aber 7-mal oder so jetzt alles insgesamt schon.
Und du bist dann nicht wie so ein normaler Tourist unterwegs. Also du kennst da eine Menge Leute, du arbeitest auch vor Ort.
Ja, also ich bin natürlich... Meine erste große Indienreise bin ich natürlich so nach dem Studium so mit Rucksack, so Lonely Planet in der Hand rumgereist. Und dann lange Jahre lang nicht und dann aber gleich wirklich als Journalist, wo ich dann über die Reise, bin ich auf dem Landweg dahin gefahren, natürlich eine Reportage gemacht habe und mir dann auch Themen gesucht habe, in dem Zusammenhang ich dann Leute interviewt habe. Also wie zum Beispiel Schriftsteller, die über Bombay geschrieben haben. Die habe ich dann in Bombay getroffen.
Du hast auch einen Maharaja mal kennengelernt und warst bei dem eingeladen.
Ein schwulen Maharaja, der sozusagen bei Oprah Winfrey mal als Gast war und den ich dann sozusagen in seiner kleinen Residenzstadt besucht hat. Also es ist eher der Prinz. Also der Vater ist noch ein Maharaja, weil er das fingiert hat als schwuler Maharaja.
Was fasziniert dich denn so an diesem Land? Also dass es dich immer wieder dahin zieht?
Es ist so ein Land für mich, wo alles hergekommen ist. Ich hatte das große Glück. Mein Vater hatte mal hat mal gearbeitet in Malaysia 2 Jahre lang. Und in Malaysia wiederum leben sehr viele Tamilen, die da von den Engländern hingebracht worden sind als Arbeitsmigranten. Und du hast halt immer das Gefühl, dass die Tempel sind Kopien aus dem 19. Jahrhundert, total kitschig. Und in Südostasien gibt es einen reichen Schatz an Mythologien, an Sagenstoffen, die im Schattenspiel zum Beispiel, in den Tänzen immer wieder erzählt werden, die aus dem Mahabharata kommen, die aus dem Ramayana kommen, also diese indischen Mythen. Und dann irgendwann war für mich die Frage, ich möchte dahin, wo das alles herkommt. Und dann, dann war halt Indien. Und es ist eben auch ein Land, wo es Orte gibt, und das gebe ich zu, ist so ein bisschen fragwürdig. Also meine guten wahlverwandten Freunde heißen mich auch mal einen finsteren Kolonialisten, der das so ein bisschen romantisiert, diese Vergangenheit. Aber es gibt in Indien Orte, es gibt zum Beispiel ein Hotel in Madras, in Chennai, das hat sich seit 60 Jahren nicht geändert. Also da war ich 3-mal und immer im gleichen Zimmer und das ist immer noch so wie kurz nach der Unabhängigkeit. Und das finde ich echt faszinierend.
Spricht ein bisschen so für eine bestimmte Sehnsucht, die du so hast.
Eine bestimmte Sehnsucht, aber zum Glück habe ich mittlerweile auch durch meinen Beruf, durch Interviews, die ich gemacht habe, Leute auch kennengelernt, mit denen mich wirklich auch sowas wie eine Freundschaft verbindet.
Das war auch tatsächlich, hast du mal so gesagt, ein Quantensprung in deiner Beziehung zu diesem Land, als du eingeladen warst zu dieser Hochzeit vor 2 Jahren.
Ja, und auch schon davor, weil ich habe da Musiker interviewt, die waren dann irgendwann mal in Berlin. Dann haben habe ich die zu mir eingeladen. Die haben dann bei mir gewohnt eine Woche. Das war total großartig, eine gesamte Band. Und der eine Sänger hat mich dann natürlich irgendwie mit meinem Freund zu seiner Hochzeit eingeladen. Und die Frau kannte ich auch. Also mit einmal reist du halt nicht mehr als Tourist, wo du nur mit Dienstleistern zu tun hast und du bist halt der Kunde, sondern da gibt es halt Leute, bei denen du zu Hause wohnst.
Und das war so eine richtige indische Hochzeit.
Ja, ja. Also mit allem drum und dran, aber eben auch mit einer fetten, coolen Party am Ende. Ja.
Und dieses Jahr geht's wieder hin irgendwann?
Das ist noch nicht klar. Keine Ahnung. Aber ich würde mich freuen, ja, vielleicht.
Ja, Mensch. Also Gerd, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das dieses Jahr nochmal was wird mit dieser Indienreise. Ich bin erstmal froh, dass du heute hierher kommen konntest. Das war mir eine Freude, ehrlich. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.
Ja, tschüss.